Wie die deutsche Position zu diesem französischen Vorstoß aussieht, ist noch nicht so ganz deutlich. Vielleicht könnten Sie das erläutern.
Ach so, Entschuldigung, ich habe. Fangen Sie mal an, ich träumt, pardon.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Als unsere Gäste begrüßen wir Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, die von sich aus nichts Aktives uns mitzuteilen haben. Also geht's auf uns und Herr Heller beginnt.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ich würde gerne von der Bundesregierung eine Beurteilung der jüngsten Entwicklung in der Türkei hören, wo ja eine Offensive in den türkischen Gebieten in Syrien begonnen hat. Mich würde zum Zweiten interessieren, ob die Bundesregierung Erkenntnisse darüber hat, ob Leopanzer von den Türken bei dieser Operation eingesetzt werden. Und mich würde zum Dritten interessieren, ob das, so Leopanzer eingesetzt werden, irgendwelchen künftigen Geschäften zur Modernisierung der Leos entgegenstände, dass die Türkei diese Geräte zu solchen Aktionen einsetzt.
Ja, der Bundesaußenminister hat sich am Wochenende schon zur Lage geäußert und gesagt, dass die Bundesregierung, dass wir mit Sorge nach Syrien blicken. Und wir sehen, dass die militärische Konfrontation, die sich dort gegebenenfalls aufbaut, auch unkalkulierbare Risiken mit sich bringt. Und haben zum Ausdruck gebracht, dass das Letzte, was Syrien jetzt braucht, weitere militärische Konfrontationen sind. Denn die Menschen in Syrien, wie auch in anderen Orten in Syrien, leiden schon genug. Und deshalb haben wir noch mal ganz intensiv dazu aufgerufen, jetzt den politischen Prozess voranzubringen. Dazu gibt es Ende dieser Woche in Wien bei der sogenannten Genfer Runde erneut Gelegenheit. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst sich heute mit der Lage in Syrien. Da geht es zunächst um die humanitäre Situation, die auch in den Provinzen Idlib und Ghouta nach wie vor ja sehr schlecht ist. Und es wird auch darum gehen, sich mit dem türkischen Vorgehen in der Türkei dort zu beraten und zu befassen. Und wir zählen darauf, dass die Mitglieder des Sicherheitsrates auch dort ihrer Verantwortung gerecht werden und dazu aufrufen, von unbedachten Schritten Abstand zu nehmen, um eben die Risiken in diesem syrischen Konflikt, der politisch gelöst werden muss, nicht noch weiter in die Höhe zu schrauben. Zur Frage des Einsatzes von Leopardpanzern. Liegen keine Erkenntnisse. Also unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können. Das ist jetzt mein Kenntnisstand von hier aus.
Den gleichen Kenntnisstand hat das BMVG. Wir haben auch außer den Bildern aus den Medien, die Sie alle kennen, haben wir keine eigenen Erkenntnisse über den Einsatz von Leopardpanzern.
Herr Jung.
Also, die Türkei ist ein NATO-Partner. Wie bewerten Sie denn als NATO-Staat diese kriegerischen Aktivitäten des NATO-Partners Türkei gegenüber den Kurden, den syrischen Kurden, die ja zum Beispiel den IS vertrieben haben, die Jesiden vor einem Völkermord geschützt haben?
Na, über genau diese Bewertung hat ja Frau Adebar für das Auswärtige Amt gerade schon gesprochen. Ja, die Türkei ist ein NATO-Partner. Die Türkei ist auch ein unmittelbarer Nachbar Syriens und damit auch in besonderer Weise betroffen von den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Syrien. Sie sprachen Erfolge im Kampf gegen den sogenannten IS an, die gemeinsam erzielt wurden. Und natürlich dürfen diese Erfolge jetzt nicht gefährdet werden. Und deswegen ist es genauso, wie Frau Adebar gesagt hat. Was Syrien jetzt braucht, ist ein Ende der Gewalt, ist ein Ende der Gewalt und sind Ansätze von Stabilisierung. Und es ist ja, wo immer man hinguckt in Syrien, eine erschütternde und zum Teil verzweifelte humanitäre Lage. Die Region Idlib ist angesprochen worden, in der Millionen Menschen sich aufhalten, die zuvor aus der kriegszerstörten Region Aleppo dorthin gewandert sind und denen der Krieg und die Gewalttaten des Regimes in Damaskus quasi dorthin gefolgt sind. Es ist Ostghuta in der Nähe von Damaskus jahrelang nun schon belagert und von humanitärer Hilfe abgeschnitten in einer verzweifelten Lage. Das heißt, Syrien braucht ein Ende der Gewalt, braucht Ansätze der Stabilisierung. Und da braucht es eine politische Lösung. Das ist der Weg, und der führt über den Genfer UN-Prozess. Wir wollen alles tun, um diesen Prozess zu fördern, zu unterstützen. Es ist gut, dass der UN-Sicherheitsrat sich mit dieser Lage nun heute nachdrücklich befassen wird. Und es ist gut, dass er dabei vor allem auch auf die humanitäre Situation eingeht.
Zusatz. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung den Angriff der Türken beurteilt, nicht gut findet. Was tut denn die Bundesregierung selbst dafür, dass die Türken mit diesem Angriff aufhören? Und sehen Sie diesen Angriff vom Völkerrecht gedeckt?
Also die türkische Regierung hat ihrerseits bei den Vereinten Nationen in New York mit einem identischen Schreiben vom 20.01. an den Präsidenten des Sicherheitsrates, das ist Kasachstan in diesem Monat, und an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herrn Guterres, geschrieben und die Hintergründe und Motivation ihres Vorgehens erläutert. Darin beruft sich die Türkei auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Das ist die Sicht der Türkei. Für die Bundesregierung ist es eine fluide Lage, und um zu beurteilen, wie man eine völkerrechtliche Einordnung vornehmen würde, ist im Moment dort nicht möglich, weil unser Lagebild einfach nicht in dieser komplexen Lage und fluiden Lage nicht vollständig ist, sodass man eine Beurteilung vornehmen könnte. Insofern bekommen Sie die vom Auswärtigen Amt heute nicht. Was man, und das hat Herr Seibert auch gesagt, sehen muss, sind natürlich die Sicherheitsinteressen, die die Türkei hat. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Syrien, wie schon mehrfach berichtet, leidet und dass die Menschen dort leiden und dass Gewalt für diesen Konflikt und für die Menschen dort keine Linderung, sondern eine Verschlimmerung ist. Und all diese Fakten werden heute im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter den Beteiligten und Sicherheitsratsmitgliedern besprochen werden. Und das ist eine Debatte, die wir ganz sicher unterstützen.
Herr Reichel.
Eine Frage ans Verteidigungsressort. Kann man eigentlich ausschließen, dass die Volksschutzmilizen, die kurdischen, bei Afrin dort auch deutsche Waffen einsetzen, die sie beispielsweise über andere Kurdenmilizen bekommen haben?
Auch darüber liegen mir keine Informationen vor, über den Einsatz deutscher Waffen.
Frau Klassmann.
Außenminister Gabriel hatte ja zugesagt, dass Deutschland prüfen wolle, ob man Minenschutz Ausrüstung für Panzer, also eine Aufrüstung der Leopard 2, ob man das vertreten könnte. Die Frage wäre, im Lichte dieser Offensive in Syrien, selbst wenn das Lagebild nicht komplett ist, dass es da eine türkische Offensive gibt, bestreitet ja niemand. Wird da diese Anfrage nochmal anders beurteilt?
Ich denke, auch am vergangenen Freitag ist von dieser hier oben ausführlich auch zur Frage der Rüstungsexporte Deutschlands dazu, dass wir zu Einzelfällen von hier aus keine Stellung nehmen, dass es ein restriktives Rüstungsexportregime in Deutschland gibt und dass selbstverständlich alle deutschen Rüstungsexporte das rechtliche und gesetzliche Verfahren durchlaufen, hinreichend Stellung genommen. Und zu Einzelfällen nach wie vor nehmen wir von hier oben keine Stellung.
Zusatz. Der Minister hatte sich ja zu diesem Einzelfall selbst geäußert und hatte gesagt, ist es denn akzeptabel, dass türkische Soldaten, die gegen den IS kämpfen, ihr Leben riskieren, weil sie diese Minenschutzausrüstung nicht haben? Nun ist aber der Feind in dieser Offensive jemand anders. Von daher ist es, finde ich, schon möglich, zurückzugehen auf das, was er gesagt hat, und es jetzt im Lichte der Offensive neu oder auch nicht neu zu beurteilen.
Ich kann Ihnen von hier heute dazu nur sagen, dass selbstverständlich bei jeder Rüstungsexportentscheidung, die Deutschland trifft, sicherheitspolitische und außenpolitische Erwägungen genau abgewogen und die Situation genau in Betracht gezogen wird und danach alle gesetzlichen Verfahren durchlaufen werden, die es gibt.
Herr Heller.
Ein Kollege hatte meine Frage vorweggenommen.
Dann ist Herr Jung dran.
Aber wenn Sie nicht genau sagen können, was für oder gegen einen Völkerrechtsbruch spricht, was spricht denn nicht dafür?
Herr Jung, Sie bekommen von mir heute keine völkerrechtliche Einschätzung des gerade begonnenen, fortdauernden Engagements der Türkei in Nordsyrien.
Bricht die Türkei den NATO-Vertrag? Ich meine, ich erinnere an Artikel 1.
Wir haben, glaube ich, hier hinreichend deutlich gemacht, dass das Lagebild, was wir von dort haben, einfach unvollständig und wenig komplex ist und auch deutlich gemacht, welche Interessen und welche politischen Erwägungen wir jetzt im Vordergrund sehen, die jetzt auch in New York diskutiert werden.
Herr Geber. Es gibt ja eine sozusagen laufende Wiederannäherung an die Türkei, auch Gesprächskanäle, die sehr privat teilweise sind. Warum nutzt die Bundesregierung eigentlich heute an so einem Tag, wenn Sie alle sagen, Sie haben kein richtiges Lagebild, warum nutzt die Bundesregierung nicht diesen guten neuen Kontakt zur Türkei und sagt einfach mal, hallo, was macht ihr, was ist los, gebt uns mal Informationen? Oder hat so ein Kontakt stattgefunden? Gab es ein Gespräch unter Verteidigungsministern, Außenministern, Kanzleramt?
Also für das Außenministerium kann ich sagen, dass die Frage, wie man mit der Türkei dazu ins Gespräch tritt, bei uns besprochen wird. Und wenn es Telefonate oder andere Gespräche gegeben hat, dann werden wir Sie darüber informieren, sobald wir das können, wenn es denn der Fall gewesen ist.
Dazu, Herr Jorenz, bitteschön. Ah, der ist es. Gut, danke.
Eine Frage ans BMVG. Sie haben ja gerade die Bilder angesprochen, die in den Medien von diesen angeblichen Leopardpanzern gezeigt werden. Sind denn das nach Einschätzung des BMVG tatsächlich Leopardpanzer? Und zweitens, können denn die Flugzeuge der Bundeswehr, die ja im Kampf gegen den IS eingesetzt werden, auch in dem Gebiet so genau Bilder machen, dass man da erkennen könnte, ob etwas ein Leopardpanzer ist oder nicht?
Über die Luftaufklärung, das wäre bestimmt technisch möglich. Allerdings ist es natürlich dem Auftrag geschuldet, wo die Tornados eingesetzt werden. Und der Auftrag lautet ja, im Kampf gegen den IS tätig zu werden. Zu Ihrer ersten Frage, wir kennen die Bilder. Wir haben keinen Zusammenhang herstellen können zwischen, ob die Bilder wirklich tagesaktuell sind. Ich kann Ihnen lediglich bestätigen, dass Deutschland zweimal Leopardpanzer, Leopard 1 und 2, an die Türkei geliefert hat. Das war einmal in den 1980er und 90er Jahren. Das war dann der Leopard 1 Panzer in der Stückzahl von 397 und zwischen 2006 und 2011 Leopard 2 insgesamt 354. Aber nochmal, über den Einsatz der Waffensysteme liegen dem BMVG keine Informationen vor.
Nachfrage. Ist schon klar, dass man verifizieren muss, woher die Bilder kommen, ob die aktuell sind. Aber die Frage war ja, ob man das anhand der Bilder, die Sie gesehen haben, klar genug erkennen kann, ob das wenigstens...
Und ich kann nur noch wiederholen, technisch wäre das denkbar, aber wenn Sie an das Mandat von Counter Daesh denken, dann ist der Einsatz ja gegen den IS gerichtet.
Ich meine die Medienbilder.
Auch da habe ich keine Möglichkeit, die zu verifizieren, von wann die stammen.
Ob das Leopard-2-Panzer sind?
Nein, aber ich weiß nicht, von wann die Bilder stammen.
Herr Jung?
Was würde denn den Unterschied machen jetzt? Also, ob das jetzt Leopard-Panzer sind oder nicht? Also, falls sich das herausstellt, wäre das jetzt schlimm für die Bundesregierung?
Welche Waffensysteme die türkische Regierung oder die Armee einsetzt, obliegt der türkischen Armee. Ich kann von hier aus nicht beurteilen oder einschätzen, welche Waffensysteme dort zum Einsatz kommen oder kommen sollten.
Dann können wir das Thema wechseln. Herr Jordans habe ich hier stehen. Hatten Sie ein neues Thema? Bitte schön.
Ja, ich wollte Frau Adebau oder Herrn Seibert zu der Verurteilung des vietnamesischen Geschäftsmanns fragen, der ja angeblich hier in Berlin verschleppt worden ist. Ob es da eine Reaktion zu gibt?
Wir konnten den Prozess beobachten in Vietnam und konnten zu den gesamten Verhandlungen einen Vertreter entsenden. Neben uns, mit uns haben auch Botschaftsvertreter der Franzosen, der Vereinigten Staaten von Amerika und der EU-Delegation den Prozess verfolgen können. und die Prozessbeobachtung läuft lief auch korrekt. Die Tatsache, wir haben der vietnamesischen Regierung mehrfach deutlich gemacht, wie die deutsche Haltung und sehr intensiv deutlich gemacht zur Todesstrafe ist, dass das Urteil jetzt dies nicht enthält, ist eine Sache, die wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt gibt es auch noch einen weiteren Prozess, der in Kürze beginnen soll. Und auch diesen Prozess gilt es noch abzuwarten. Ich glaube, der vietnamesischen Seite ist die deutsche Haltung in diesem gesamten Verlauf dieser Causa sehr wohl und sehr gut bekannt.
Frau Buschow.
Frau Adebar, zwei Fragen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dann quasi lebenslange Haft schon mal ein Fortschritt, weil das Urteil Todesstrafe befürchtet wurde? Und die zweite Frage, die Anwältin hat darum gebeten, dass sich die Bundesregierung weiter dafür einsetzt, dass er vielleicht sogar nach Deutschland zurückkommen kann. Welche Möglichkeiten sehen Sie da denn jetzt noch nach diesem Prozess?
Also für eine weitere Bewertung des Prozesses ist es eben, so wie ich das gerade schon versucht habe anzudeuten, zu früh, weil es eben noch ein weiteres Verfahren gibt und auch noch die Möglichkeit eines Berufungsverfahrens ansteht. Insofern ist es für eine Bewertung des Prozesses jetzt zu früh. Wie gesagt, unsere Haltung haben wir der vietnamesischen Seite sehr, sehr deutlich gemacht. Und wir bedauern in der Tat auch, dass die internationale Presse nicht zugelassen war. Und wir bedauern auch sehr, und auch das haben wir der vietnamesischen Seite deutlich gemacht, dass der deutschen Anwältin auch die Einreise nach Vietnam verurteilt worden war. Das ist eine Sache, die aus unserer Sicht nicht geht. Und auch da haben wir sehr deutliche Worte gefunden.
Dazu Frau Wiedemeyer, bitte.
Welche Möglichkeiten hat denn die Regierung, da noch Druck zu machen, oder machen Sie da Druck? Wie beurteilen Sie das und welche Auswirkungen hat dieser Fall auf das Verhältnis der Bundesrepublik zu Vietnam?
Also wir sind mit der vietnamesischen Seite in einem sehr intensiven Gesprächsprozess, und der vietnamesischen Seite ist sehr wohl bekannt, was wir von dem gesamten Vorgang seit August gehalten haben. Das ist ein Gesprächsprozess, der mit der vietnamesischen Seite fortgeht. Wir sehen auf der anderen Seite in gewisser Weise das Bemühen, dass es einen rechtsstaatlichen Prozess jetzt dort gibt. Und es gibt aber andersrum auch prozedurale Aspekte, die wir kritisch sehen. Und deswegen werden wir, und das ist der Stand, den man zum jetzigen Zeitpunkt eben sehen muss, werden wir auch den nächsten Prozess und den weiteren Prozess sehr, sehr aufmerksam beobachten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Anwältin guten Zugang zu ihrem Mandanten bekommt. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir und internationale Medien und eben Prozessbeobachter der Europäischen Union diesen Prozess weiter beobachten können. Und dann wird man sehen, wie die Sache weitergeht.
Herr Reiche.
Was haben denn die deutschen Diplomaten im Gerichtssaal dem Außenamt berichtet über die Beobachtungen aus dem Saal, auch was die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens betraf?
Die Beobachtungen, die wir aus dem Saal bekamen, waren in ganz großen Teilen die, dass es dem rechtsstaatlichen Verfahren, was der vietnamesische Strafgesetzbuch für solche Prozesse vorgibt, entsprochen haben.
Jetzt gab es bei mir aus dem Augenwinkel wahrgenommen noch Wortmeldungen dazu, ohne dass ich die konkret wahrgenommen hätte. Gab es dazu? Nicht. Dann können wir das Thema wechseln und kommen zu Frau Wahl.
Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Neimanns und Frau Adebar, ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ja bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen jetzt das Thema Familiennachzug nochmal auf der Agenda stehen wird. Könnten Sie vielleicht zur Klarstellung den Status quo, was die Härtefallregelung betrifft, nochmal erläutern? Betrifft das, also kann man das näher definieren, wer das ist, Härtefälle?
Ich glaube, das gleiche Thema hatten wir vor zwei Wochen schon mal hier. Ich kenne da ehrlich gesagt keinen neuen Sachstand. Ich schaue mal zur Kollegin vom AA rüber, ob das da anders ist. Insofern sehe ich ehrlich gesagt keinen Ergänzungsbedarf.
Es gibt auch keinen zusätzlichen Fragebedarf. Dann kommen wir zu Herrn Pawlski.
Bitte schön. Weiter hinten. Also am Donnerstag hat das ukrainische Parlament das sogenannte Donbass-Reintegrationsgesetz verabschiedet. In diesem Gesetz ist die Rede von sogenannter russischer Aggression. Die selbsternannten Volksrepubliken im Donbass gelten offiziell als okkupierte Territorien und die Russische Föderation figuriert als Okkupant. mit dieser gesetzlich steil festgelegten Gleichung, wie steht die Bundesregierung zu den Beschlüssen in diesem Gesetz, aber auch zu den möglichen verheerenden Folgen für den Friedensprozess in der Region?
Ja, wir hatten am Freitag dazu hier Fragen bekommen, da waren Sie nicht dabei und haben das relativ ausführlich besprochen. Ich hätte dem jetzt für die Bundesregierung aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Wir haben genau diese Themen am Freitag hier besprochen.
Soweit ich weiß, hat Herr Breul die Aussagen von US-Präsidenten und von dem kasachischen Präsidenten nicht beurteilen wollen. Und darum bitte ich auch gar nicht. Es geht tatsächlich um das Gesetz, was am Tag vor der Freitagsregierungspressekonferenz verabschiedet worden ist, wurde am Freitag besprochen.
Genau darum geht's. Ich schlage in solchen Fällen ja vor, dass man im Protokoll nachliest, wo wir genau das besprochen haben. Und weil sonst machen wir ja immer alles doppelt. Und da seit Freitag kein neuer Stand eingetreten ist, gilt die Haltung, die die Bundesregierung hier vertreten hat, zu dem Gesetz, zu Begriffen wie Besetzung, Aggressor und so weiter, die gilt noch.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Jung sagt, welches es ist.
Ich wollte nur zum Exportstopp an die Beteiligten in jedem Krieg kommen. Herr Seibert, jedenfalls Frau Adebar und Herr Juritz. Herr Seibert, können Sie uns mal die Definition sagen, was Sie unter Beteiligung verstehen? Weil darauf kommt es ja an, da sind ja eine Menge Beteiligte. Und dann können Sie vielleicht gleich mal ausführen, wer die Beteiligten alle sind.
Ich habe zu dem Thema nur das zu sagen, was wir hier am Freitag in der Pressekonferenz gesagt haben und was ich dann anschließend zur Präzisierung noch nachgereicht habe.
Das waren ja zwei verschiedene Sachen.
Nee, es ging eigentlich genau darum. Die Bundesregierung trifft bei Rüstungsexportgenehmigungen derzeit keine Entscheidungen, die nicht mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen. Das ist der Stand der Dinge. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Wir haben ansonsten, das wissen Sie schon, die gültigen, strengen Rüstungsexportrichtlinien, in denen Einzelfall für Einzelfall geprüft wird. Aber als Überschrift zur Präzisierung habe ich nachgereicht, Entscheidungen nur, die mit dem Sondierungsergebnis in Einklang stehen.
Zusatz? Das habe ich ja verstanden. Das Sondierungsergebnis ist, dass es einen Exportstopp an alle Beteiligten des Jemenkriegs gibt. Beteiligt sind nicht nur Saudi-Arabien, sondern unter anderem auch die USA. Die Amerikaner setzen Navy SEAL Teams ein am Boden, sind militärisch aktiv, machen Drohnenangriffe. Ich verstehe das also so, dass Deutschland nicht an die Amerikaner exportieren wird, Waffen, richtig? Habe ich das richtig verstanden, Herr Seibert?
Ich habe mich dazu geäußert. Es gibt immer den Wortlaut eines Ergebnisses und den Geist eines Ergebnisses. Beides ist immer zu berücksichtigen.
Alle Beteiligten und die Amerikaner sind beteiligt, also wird die Bundesregierung keine Rüstung, solange der Jemenkrieg läuft, an die Amerikaner liefern, korrekt?
Das ist Ihre Folgerung, nicht meine.
Nee, das ist doch logisch, wenn Sie alle Beteiligten sagen.
Ja, aber wenn Sie die Antwort schon haben, warum fragen Sie mich denn dann? Ich habe das gesagt, was ich hierzu zu sagen habe. Für weitere Auslegungen des Sondierungsergebnisses bitte ich Sie, die Sondierer zu befragen.
Aber Sie sind doch die Bundesregierung.
Und ich habe für die Bundesregierung das gesagt, was dazu zu sagen ist.
Vielleicht möchte der Kollege einfach wissen, ob wir an die USA Waffen exportieren.
Ja, gerne. Ist nett, dass Sie die Frage noch nachstellen.
Nein, aber die steht jetzt hier ganz groß im Raum.
Ich habe für die Bundesregierung das dazu Notwendige gesagt, zur weiteren Auslegung des Sondierungsergebnisses mit den Parteien zu reden. Ich glaube, die Aussage, die wir gemacht haben, ist sehr klar. Und ich habe auch vom Geist des Sondierungsergebnisses gesprochen.
Dann ist Herr Jessen dran.
Vielleicht verschließt sich mir die Klarheit noch und ich bitte um weitere Aufklärung. Ich finde, das, was am Freitagvormittag oder mittags hier gesagt wurde und das, was dann nachgereicht wurde, doch nicht so ganz identisch ist. Freitagvormittag war auf die Frage eines Kollegen, ob die Formulierung der Sondierungsverhandlungen bedeuten würde, dass ab sofort keine Rüstungsexporte mehr genehmigt würden an am Jemenkrieg Beteiligten. Da kam die Antwort sowohl vom Sprecher des Wirtschaftsministeriums als auch von Ihnen, Herr Seibert, dass man eine solche pauschale Aussage nicht machen könne, sondern dass es jeweils Einzelfallprüfung sei und bindend sei das, was zwischen den beteiligten Ministerien vereinbart sei. Am Nachmittag kam dann in ihrer Präzisierung die Aussage, dass nichts genehmigt werden würde, was dem Sondierungsgespräch widerspräche. Das war dann eben doch eine pauschale Bewertung. Was war es sonst? Und die Frage, die sich stellt, ist, was ist der Unterschied zwischen dem Vormittag und dem Nachmittag? Gab es eine solche Vereinbarung zwischen den beteiligten Ministerien schon und Sie wussten sie nur nicht oder wollten sie nicht sagen? Oder wurde eine solche Vereinbarung, wir genehmigen nichts, was dem Sondierungsergebnis widerspricht, erst am Nachmittag gefasst?
Wir haben eine Präzisierung nachgereicht, weil uns eine Präzisierung notwendig erschien. Und an die können Sie sich, und ich glaube, sie ist sehr klar, halten.
Ja, aber mit Verlaub, Herr Seibert, wenn eine Präzisierung in der Substanz etwas anderes ist als das, was am Vormittag gesagt wurde, dann ist es keine Präzisierung, sondern ein Kurswechsel, eine neue Position. Und da bitte ich einfach um Erklärung, was zu dieser neuen Position führte. Denn es ist doch ein Unterschied, ob man sagt, wir können keine pauschale Aussage machen und ein paar Stunden später sagt, die pauschale Aussage ist, es gibt keine Genehmigung in diese Gebiete. Das sind zwei unterschiedliche Positionen. Das ist keine Präzisierung.
Gut, jetzt sind wir im Definitionsstreit, den ich mit Ihnen nicht eingehen werde. Wir haben eine deutliche Präzisierung, Haltung nachgereicht, die gilt. Die ist, glaube ich, auch von ausreichender Klarheit, wo es möglicherweise am Vormittag nicht ausreichende Klarheit gab. Jetzt gibt es sie.
Aber die Klarheit reicht Herrn Jung noch nicht.
Ja, also ausreichend ist sie auf keinen Fall. Frau Ordebar, vielleicht, ich versuche es bei Ihnen. Wer sind denn die Beteiligten in jedem Krieg?
Bitte. Ich glaube, Herr Seibert hat zu diesem ganzen Komplex. Nein. Ich habe dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
Weiß die Bundesregierung nicht, wer an jedem Krieg beteiligt ist?
Ich verweise auf meine Antwort von eben.
Können Sie das nachreichen? Sie müssen ja wissen, an wen Sie nicht mehr Waffen liefern wollen. Das möchten Sie nicht erläutern.
So scheint es jetzt zu sein. Dann wechseln wir das Thema. Frau Kollegin, Sie müssten das Mikro hinter sich nehmen.
Antonia Janin vom israelischen Fernsehen. Ich wollte Frau Adebar fragen. Es wurde letztens in den israelischen Medien bekannt, dass der Außenminister Gabriel nach Israel wahrscheinlich reist. Wissen Sie schon, wenn er mit Premierminister Netanyahu sich treffen wird?
Es gibt entsprechende Planungen für Ende Januar, eine Reise des Bundesaußenministers nach Israel. Die genaue Ankündigung und den genauen Programmablauf geben wir dann bekannt, wenn wir soweit alles festgezurrt ist und alles steht mit den genauen Details, an denen wir noch arbeiten. Und dann lassen wir Sie das gern wissen.
Dann haben wir Frau Klassmann mit dem dazu, oder? Ja, bitte.
Im weitesten Sinne dazu, denke ich. Frankreich dringt dabei darauf, dass die EU-Partnerschaft mit den Palästinensern enger wird, vielleicht auch als Reaktion auf das, was Trump mit Jerusalem angekündigt hat. Wie die deutsche Position zu diesem französischen Vorstoß aussieht, ist noch nicht so ganz deutlich. Vielleicht könnten Sie das erläutern.
Ach so, Entschuldigung, fangen Sie mal an, ich träumt, pardon.
Also die deutsche Position zur Partnerschaft mit den Palästinensern und zur Hilfe über das Flüchtlingshilfswerk UNRWA, was zum Beispiel den Palästinensern hilft, ist eine sehr enge Partnerschaft und wir helfen Palästina seit Jahrzehnten und wir helfen über verschiedene Organisationen den Menschen dort und das ist natürlich eine Sache, die wir fortführen wollen. Auch heute gibt es in Brüssel wieder auch Gespräche. Herr Abbas ist heute in Brüssel und dort werden die EU-Mitgliedstaaten natürlich über diesen ganzen Fragenkomplex auch diskutieren. Das wird man sehen, was dabei herauskommt. Grundsätzlich hat sich auch unsere Haltung auch nach der Ankündigung aus den USA zu Jerusalem nicht verändert. Wir haben ja darüber mehrfach gesprochen. Und wie sich da die EU ganz konkret in den nächsten Schritten weiter positioniert, in welche Richtung das geht, wird natürlich auch dort im Kreise zu besprechen sein.
habe aber immer noch nicht verstanden. Es geht ja um eine mehr politische Partnerschaft, so habe ich die Franzosen zumindest verstanden. Jetzt nicht Hilfe für UNRWA zum Beispiel. Meine Kollegen in Brüssel haben ganz klar verstanden, was die Franzosen wollen und auch andere Staaten. Aber was die deutsche Position angeht, das war eben sehr undeutlich. Da wüsste ich gerne, wie sieht die denn aus? Unterstützt man das oder ist man da eher skeptisch?
Also ich muss sagen, dass ich zu dem, was heute Morgen vielleicht auch von französischer Seite gerade in Brüssel gesagt wurde, noch kein genaues Readout und noch keine Interpretation hier dazu geben vermag, weil ich das nicht im Ohr habe. Die sitzen jetzt heute beieinander, auch in Brüssel, und reden über viele Fragen und über diesen ganzen Komplex. Und dann wird man schauen, wie diese Gespräche verlaufen. Ich vermag jetzt heute Vormittag hier nicht aus der Ferndiagnose oder aus der Ferne eine Äußerung zu interpretieren, die ich nicht konkret kenne.
Ich kann auch nur sozusagen die Grundhaltung noch einmal nennen, was das Ziel eines palästinensischen Staates betrifft. Wir unterstützen dieses Ziel eines palästinensischen Staates, der Seite an Seite in Frieden, in Harmonie, in Sicherheit existiert mit Israel und allen anderen Nachbarn. Und wir unterstützen dieses Ziel, das erreicht werden kann nach unserer festen Überzeugung nur durch Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern in einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die Grundhaltung, mit der wir daran herangehen. Die ist den palästinensischen Politikern sehr gut bekannt. Und unter der gibt es dann zahlreiche humanitäre Belange, um die wir uns auch mitkümmern, zusammen mit anderen in der internationalen Gemeinschaft.
Frau Klassmann, war das Thema, das Sie neu anschneiden wollten? Dann sind Sie jetzt dran mit einem neuen Thema.
Ich wüsste gerne, was Deutschland unternimmt im Fall von Lamia K., der zum Tode verurteilten deutschen Staatsangehörigen im Irak. Gibt es da den Versuch einzuwirken auf die irakischen Behörden und wenn ja, in welchem Sinne?
Wir kennen die Berichte über ein Todesurteil gegen eine deutsche Staatsangehörige im Irak. Wir selbst haben von der irakischen Seite noch keine offizielle Bestätigung über ein solches etwaiges Urteil erhalten. Unsere Botschaft steht in engem Kontakt mit den irakischen Behörden und wir haben konsularische Betreuung dort angeboten und auch geboten. Und insofern werden wir auch das weitere Verfahren, was gegen betroffene Personen dort in Bagdad läuft, natürlich weiter sehr eng beobachten. Das ist momentan unser Stand zu möglichen Ermittlungen von deutscher Seite. Das würde ich an das BMJV abgeben, oder an den Generalbundesanwalt. Ich kann von hier aus für das Auswärtige Amt eben für diese Tatsache der konsularischen Betreuung sprechen und habe Ihnen den aktuellen Konsularstand im Moment dazu dargelegt.
Ja, ich muss leider an die Pressestelle des GBAs in diesem Fall verweisen.
Wer war zuerst, Herr Reiche?
Wie viele deutsche Frauen befinden sich denn nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes in Haft im Irak derzeit? Und ist bekannt, ob auch weiteren ein solch hohes Strafmaß droht?
Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir derzeit in Bagdad 4 Personen konsularisch betreuen. Das ist eine Zahl, die wir herausgeben können. Zu möglichen Verfahren und dem, was dort von der irakischen Seite vorgebracht wird und zu möglichen laufenden Verfahren können wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von hier aus keine öffentliche Stellung beziehen.
Zusatz?
Ja, es ist ja eine der 4, ist ja die noch minderjährige Linda W. aus Sachsen. Die wollte, ja, irgendwie hat man es ja auch gehört von ihr selber, glaube ich sogar, zurück nach Deutschland. Wie ist denn da der Stand? Wie stehen ihre Chancen?
Das ist wiederum eine Frage, die ich für das Auswärtige Amt von hier aus nicht beantworten kann.
Dann ist Frau Kollegin Buchert, bitte. Sie sind dran.
Ja. Ich wollte ein neues Thema.
Ach so, gut, dann kommt das auf die Liste. Aber Herrn Heller habe ich dazu noch wahrgenommen.
Ich habe auch zu dem Thema
nichts mehr. Auch zu dem Thema nichts. Dann ist aber zuerst nach Liste Herr Mayer von Finger dran.
Ich habe eine Frage ans Bundesverkehrsministerium.
zu diesem Zwangsrückruf bei Audi, ich glaube 130.000 Fahrzeuge, die jetzt da vom KBA zwangszurückgerufen worden sind. Was ich nicht so ganz verstanden habe, vielleicht können Sie das nochmal erklären, was da die Hintergründe sind. Weil Audi hat ja, glaube ich, im Sommer vergangenen Jahres selber 850.000 Fahrzeuge identifiziert, die so ein Update bekommen sollen. Jetzt eben die Zwangsmaßnahme vom KBA. Da wüsste ich gerne, was genau dahinter steckt. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja im vergangenen Jahr diesen Verkaufsstopp des Cayenne, wo es auch um eine Aufwärm- oder Aufheizeinrichtung ging für den Diesel. Ist das jetzt der gleiche Hintergrund und warum ist dann diese, wie ist dann diese große Zeitspanne zu erklären?
Also grundsätzlich erstmal zu den Zahlen, die Sie genannt hatten. Also es ist in der Tat so, dass von diesem verpflichtenden Rückruf bei Audi aktuell 77.600 Fahrzeuge, zugelassene Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind. Die Zahl, die Sie jetzt nannten, das sind die rund 127.000 Fahrzeuge, die insgesamt weltweit betroffen sind. Bei Audi geht es um den Fall, dass das Kraftfahrtbundesamt natürlich nach wie vor selber Prüfungen durchführt und auch Hinweisen nachgeht. Und in diesem Fall kam es eben zu der Überprüfung des Audi 3.0 Liter Euro 6 und zwar von verschiedenen Modellen. Das sind die Modelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5, Q7. Diese Fahrzeuge wurden überprüft und es wurde festgestellt, dass es unzulässige Abschalteinrichtungen gibt. Sie wurden nachgewiesen. Und worum geht es hier genau? Es geht hier um die Motoraufwärmfunktion, die erst im Prüfzyklus NEFZ anspringt. Im realen Verkehr hingegen kommt es nicht zu einer NOx-Schadstoffminderung. Und das heißt, das ist sehr allgemein formuliert, aber bei den einzelnen Fahrzeugen, die überprüft worden sind, sind die Strategien der Abschalteinrichtungen minimal anders. Also das heißt, wir haben hier unterschiedliche Formen der unzulässigen Abschalteinrichtungen, die aber alle darauf hinauslaufen, dass die NOx-Schadstoffminimierung im Verkehr nicht funktioniert beziehungsweise im Realverkehr unterbleibt. Und ich denke, es ist auch inzwischen schon bekannt, was passiert ist, dass KBA hat hier veranlasst, dass es zu einem verpflichtenden Rückruf kommt. Also das heißt, bis Anfang Februar muss hier von Audi vorgelegt werden, in welcher Form die Fahrzeuge wieder in einen rechtskonformen Zustand überführt werden können. Also das heißt, sie müssen vorlegen, wie das Motorsoftware-Update aussehen soll. Und das KBA wird hier dann die Freigabe erteilen, aber erst dann, wenn es sich von der Wirksamkeit dieses Updates überzeugt hat, beziehungsweise wenn keine Zweifel an der Zulässigkeit dieses Updates beziehungsweise des optimierten Konzepts bestehen. Und nach der Freigabe des Updates ist es so, dass unverzüglich dann die betroffenen Fahrzeuge zurückgerufen werden müssen. Es gibt dann wieder die bekannten Schreiben an die Halter und natürlich gibt es dann wieder den bekannten Zeitraum von 18 Monaten, die der Hersteller dann Zeit hat, um diese Rückrufaktion dann abzuschließen. Im Moment ist, also soweit mir bekannt ist, ist dies eine andere Form der Abschaltrichtung als beim Porsche Cayenne. Da müsste ich mich aber noch einmal rückversichern, beziehungsweise mir den Fall von Porsche Cayenne noch mal genauer ansehen. Der ist mir jetzt im Moment nicht präsent. Warum kam es hier zu diesem langen Zeitraum? Es ist einfach so, dass natürlich die Untersuchungskommission, die ja schon jetzt fast 2 Jahre Bestand hat, immer wieder Hinweisen nachgeht, aber auch selber Prüfungen durchführt. Und im Fall dieser Nachprüfungen durch das KBA kam es eben dazu, dass man hier diese unzulässige Abschalteinrichtung entdeckt hat. Es handelt sich hier um einen laufenden Prozess. Und letztendlich ist es so, dass, wie gesagt, jeden Hinweisen nachgegangen wird.
Noch eine Zusatzfrage. Wenn Audi selber diese Fahrzeuge identifiziert hat, das ist das, was ich jetzt nicht verstanden habe, basiert das dann auf eigenen Erkenntnissen des KBA oder warum stellt man das jetzt sozusagen unter Zwang? Weil Audi ja selber schon gesagt hat, sie haben bei eigenen Nachforschungen herausgefunden, dass 850.000 Fahrzeuge auch von Porsche und von VW, glaube ich, betroffen sind. Warum jetzt dann dieser Zwang oder diese Zwangsmaßnahme vom KBA?
Also es geht hier nicht um Zweifel, die bei der Abschalteinrichtung bestehen. Sie spielen hier gerade auf das Thema Gruppe 2 an. Bei den Fahrzeugen, die Untersuchungskommission als jene identifiziert hat, wo nicht ganz klar ist, ob die Abschalteinrichtung wirklich dem Motorschutz dient. Es ist hier so, dass festgestellt worden ist vom KBA, dass die unzulässige Abschalteinrichtung eben nicht dem Motorschutz dient, sondern unzulässig ist. Und in diesem Fall kommt es dann auch zu einem verpflichtenden Rückruf.
Und eine Frage hätte ich noch. Wissen Sie zufällig aus der Hüfte, ich weiß es nicht, ob dieser Verkaufsstopp für den Cayenne aus dem vergangenen Jahr noch gilt?
Also ich nehme an, dass er noch gilt, aber aus der Hüfte müsste ich jetzt auch sagen, dass ich das nochmal überprüfen muss.
Gut, dann kommt dann aus der Hüfte heute Nachmittag noch was. Kleiner Zwischenstand, damit wir uns mit neuen Themen und Wortmeldungen einig sind. Ich habe jetzt wahrgenommen noch Anmerkungen von Herrn Delfs, Herrn Reiche, Herrn Heller, Frau Wahl, Herrn Jordans, Herrn Jung, Herrn Pauski und Frau Weber. Da hat sich schon eines erledigt. Dann macht aber Herr Delfs jetzt weiter.
Ich habe eine Frage an Herrn Seibert zum Auftritt der Kanzlerin in Davos. Da ist ja angekündigt eine längere Rede zum Thema Europa der Kanzlerin. Können Sie sagen, können wir da erwarten, dass es da eine gewisse Konkretisierung schon der Position der Kanzlerin gibt zu dem Thema, auch mit Blick auf die Reformpläne aus Frankreich, auch jetzt mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen? Also es ist ja eine gewisse Sicherheit, dass wir bald eine neue Regierung haben werden. Insofern könnte sich die Kanzlerin da ja durchaus schon etwas konkreter äußern.
Also angekündigt ist, dass die Kanzlerin am Mittwoch nach Davos reist. Davos hat am Mittwoch sozusagen einen Europa-Schwerpunkt-Tag thematisch. Deswegen passt das besonders gut. Sie wird deswegen dazu das Wort ergreifen. Wie der genaue Ablauf dann im Plenum des World Economic Forum ist und wie lang Ihr Redebeitrag ist und ob es auch noch, wie in den vergangenen Jahren, Frage und Antworten mit dem Publikum gibt, das kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich verweise jetzt mal, was die europäischen Themen betrifft, auf die Äußerungen der Kanzlerin am Freitag an der Seite des französischen Präsidenten, am Samstag an der Seite des bulgarischen Ministerpräsidenten und mache Sie hoffentlich damit ein bisschen neugierig auf Davos.
Eine Nachfrage zu Davos an Herrn Neumann. Ist es jetzt eigentlich sicher, dass auch die Verteidigungsministerin nach Davos fährt, weil ja möglicherweise auch am Mittwoch schon die Koalitionsverhandlungen beginnen könnten?
Die Teilnahme von Ministerin von der Leyen befindet sich derzeit in Klärung.
So viel dazu. Dann hat Herr Heller ein neues Thema.
Ich würde mir gerne von der Bundesregierung, sprich vom Auswärtigen Amt oder Ihnen, Herrn Seibert, erläutern lassen, ob die Bundesregierung vor einer Kurswende im Hinblick auf Sanktionen gegenüber dem Iran steht. Stimmt es, dass die Bundesregierung dafür plädiert, neue Sanktionen gegen den Iran einzuleiten in Zusammenhang mit dessen Rolle in Konflikten in Nahost?
Anfangen.
Ich glaube, darüber haben wir letzten Mittwoch geredet, seitdem ist kein neuer Stand. Wir plädieren dafür, jetzt mit unseren europäischen Partnern und auch gemeinsam mit Iran und natürlich auch mit den USA zusammenzukommen und über verschiedenste Fragen zu sprechen. Wir bringen weiter unsere Unterstützung für das Nuklearabkommen zum Ausdruck und beobachten natürlich die regionale Rolle des Irans mit Sorge. Die Außenminister haben sich dazu vor vergangener Woche in Brüssel getroffen und haben gemeinsam darüber beraten und beschlossen, mit Iran auch ins Gespräch über solche Fragen zu kommen. Und das wird dann der Fall sein und die Beratungen unter den hochrangigen Beamten auch Deutschlands, Frankreichs und der EU, die beginnen jetzt. Es gibt Gespräche und die gehen fort. Und wenn es dort etwas und ein Ergebnis zu verkünden gibt, dann werden wir das sicher tun. Aber das sind laufende Gespräche, in die wir jetzt eingetreten sind und uns weiter dort befinden. Und das muss man jetzt erstmal abwarten. Unsere Grundposition ist unverändert. Wir unterstützen das Nuklearabkommen mit Iran sehen aber auch die regionale Rolle des Iran, sehen dort Probleme. Insofern gibt es viel zu besprechen und das gehen wir jetzt an.
Darf ich noch mal nachfragen, bitte? Ich hatte konkret nach Sanktionen gefragt. Es ist ein Bericht am Wochenende aufgekommen, in dem es hieß, die Bundesregierung plädiere für Sanktionen oder Werbe für Sanktionen in Europa. Können Sie mir noch mal ganz konkret sagen, wie die Bundesregierung zu neuen Sanktionen steht? Ist das eine Option?
Ich kann Gesprächen, die es jetzt geben wird, nicht vorgreifen. Ich möchte auch Pressebeiträge, die sich um bestimmte Punkte jetzt da drehen, nicht kommentieren. Wir gehen in Gespräche und werden dort sehen, was herauskommt. Das ist der Stand, den wir jetzt haben, und so gehen wir jetzt vorwärts.
Möchten Sie ergänzen, Herr Zabel?
Ja.
Dann ist mit einem neuen Thema Frau Wahl dran.
Ich komme noch mal zum Familiennachzug zurück. Ich habe nämlich jetzt das Protokoll überflogen vom 10. Januar. Da war aber nicht erläutert, da ging es um andere Sachen beim Familiennachzug, aber nicht um Härtefallregelung. Darum noch mal die Frage an Frau Adobar und Herrn Dr. Neimanns. Wie definieren Sie jetzt, die gesetzliche Lage jetzt, Härtefallregelung? Also wer ist das? Minderjährige, Kranke, ab welchem Alter oder bis zu welchem Alter?
Also ich kann hier irgendwie ad hoc keine irgendwie Gesetzesauslegung vornehmen. Sie können ins Aufenthaltsgesetz gucken, da ist es im Paragraph irgendwie in den 50ern geregelt. Ich kann gerne auch heute Nachmittag nochmal gucken, wenn ich irgendwas finde. Konkret würde ich es nachreichen, aber versprechen kann ich es nicht.
Dankeschön.
Gern.
Frau Adebar, haben Sie da was? Nein. Dann erwarten wir die Nachlieferung. Neues Thema von Herrn Jordans. Bitteschön.
Frau Adebar, es hat über Nacht widersprüchliche Meldungen zu dem Anschlag in Kabul gegeben, bei dem mehrere Menschen in dem Hotel umgekommen sind. Darunter auch Berichte, dass mindestens ein Deutscher gestorben sei. Haben Sie dazu irgendwelche Informationen?
Ja, ich muss Ihnen leider bestätigen, dass es bei dem furchtbaren Anschlag im Hotel Intercontinental in Kabul auch ein deutsches Todesopfer gegeben hat. Nähere Angaben zur Person und Einzelheiten kann ich Ihnen aus Gründen des Identitätsschutzes nicht machen. Die Angehörigenbenachrichtigung wird in diesen Sekunden, denke ich, abgeschlossen. Und wir haben keine Hinweise auf deutsche Verletzte, also andere Personen, die eventuell verletzt sind.
Herr Jung?
Wenn Sie deswegen sagen, ob das eine Privatperson ist, Entwicklungshelfer, ein Botschaftsangehöriger?
Nein.
Aber Sie sind dran mit einem neuen Thema, Herr Jung.
Mich würde interessieren, wie es Herrn Yücel geht und den anderen deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei. Und können Sie uns mal die aktuellen Zahlen sagen, wie viele sind aus Sicht der Bundesregierung noch politische Gefangene? Wie viele haben immer noch keine konsularische Betreuung bekommen?
Herr Yücel konnte letzte Woche von unserem Generalkonsul Herrn Birgelen besucht werden. Darüber haben wir letzte Woche hier gesprochen. Insofern verweise ich auf das dort Gesagte. Zu den aktuellen Zahlen kann ich Ihnen mitteilen, dass sich noch 7 Deutsche, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass es sich um politische Vorwürfe handelt, in Haft befinden, davon 4 Doppelstaatler. Und die Zahl des konsularischen Zugangs ist, dass wir zu 3 Fällen, und das sind 3 Doppelstaatlerfälle, leider immer noch keinen konsularischen Zugang haben.
Wir kommen zu Herrn Pawlski, bitteschön.
Der US-amerikanische Verteidigungsminister Jim Mattis stellte am Freitag die neue nationale Verteidigungsstrategie der USA vor. Zitat aus dem Dokument: Nicht mehr Terrorismus, sondern der zwischenstaatliche strategische Wettkampf ist nun das wichtigste Anliegen der nationalen Sicherheit der USA. Des Weiteren sagte Mattis am Freitag, Zitat, die USA werden jegliche Bedrohung des US-amerikanischen Demokratieexperiments erwidern, unter anderem mit Militärmacht. Ist die deutsche Außenpolitik im Einklang mit diesem radikalen Kurswechsel der USA?
Also ich würde mir jetzt Ihre Wertung nicht zu eigen machen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe die Strategie noch nicht gelesen und studiert. Ich müsste mich da jetzt über den genauen Inhalt, bevor ich eine Bewertung dieses Dokuments, ich weiß nicht, wie es im Verteidigungsministerium aussieht, hier vornehme, erstmal kundig machen. Ich glaube, die Grundlinien des transatlantischen Verhältnisses zwischen USA und Deutschland und Europa und Deutschland haben wir hier an vielen Gelegenheiten mehrfach dargelegt. An denen rütteln wir von unserer Seite nicht. Wie gesagt, zum Dokument sehen Sie es mir nach. Von mir im Moment hier keine Bewertung.
Ich habe dazu auch keine Ergänzung aus Sicht des BMVG.
Dann ahne ich, welche Frage am Mittwoch kommen wird.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Für heute gehen wir dann zu Frau Weber, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Kübler vom BUMB. Ganz neues Thema. Und zwar geht es, das ist für unser Mittagsmagazin, es geht um das Thema Plastiktüten und die Eindämmung und Verbot von Plastiktüten. Da gibt es ja eine EU-Richtlinie und auch in Deutschland kosten ja jetzt flächendeckend Geld. Und jetzt gibt es eine neue Umfrage, nach der 70% der Deutschen gerne möchten, dass die Kleinverpackungen bei Obst und Gemüse verboten werden sollen. Jetzt ist die Frage, gibt es da irgendwie Initiativen in Ihrem Haus oder Maßnahmen, über die berichtet werden könnte?
Ich möchte zunächst noch einmal auf die freiwillige Vereinbarung verweisen, die das Bundesumweltministerium mit dem Handel vor gut anderthalb Jahren getroffen hat. Diese zeigt sehr signifikant Wirkung. Stetig ist der Verbrauch von Tüten im Handel gesunken. Der Handel selbst spricht um eine Reduktion von rund 2/3 der Tüten. Wir werden dieses Jahr einen eigenständigen Monitoringbericht vorlegen, der diese Zahlen prüft und verifiziert. Da haben wir dann wirklich eine Aussage, ob das Ziel, das mit dem Handel in der freiwilligen Vereinbarung getroffen wurde, die Tüten um 80% zu verringern, erreicht wird. Im Moment sieht es danach aus, dass es stark in diese Richtung geht. Insofern wäre diese freiwillige Vereinbarung ein sehr großer Erfolg. Bei den sehr dünnwandigen Tüten, von denen Sie sprechen, bei Obst, ist es zurzeit immer noch so, dass aus hygienischen Gründen häufig angeführt wird, um diese Tüten käme man kaum herum. Aber auch hier versucht der Handel selbst im Moment, ganze sehr große Handelsketten, Unternehmen verschiedene Versuche, hier Alternativverpackungen in den Handel zu bringen, um Obst hygienisch gut mit nach Hause zu bekommen. Wir werden das weiter verfolgen und werden auch dieses in unserem Monitoringbericht, den wir dieses Jahr vorlegen, einbeziehen. Zu weiteren ordnungspolitischen Maßnahmen werden wir uns erst danach äußern.
Dann haben wir für heute keine Fragen mehr. Die nächsten kommen übermorgen. Und fürs Erste herzlichen Dank unseren Gästen.